I feel delighted. Yesterday, I was invited to a swell affair. All the movie stars were there.
Und damit begrüße ich euch herzlichst zu Folge 5 von Ungeschrieben, Ungeschrieben. Der Podcast, wie habe ich es immer gesagt? Moment, jetzt muss ich selber überlegen. Der Podcast, der Geschichte schreibt oder Geschichten neu schreibt. Irgendwie so.
Der Geschichten neu schreibt oder wo wir.
Nee, neue der neue Geschichte schreibt oder Geschichten neu schreibt. So war's. Ja,
wow.
Hat ja super geklappt.
Du hast also unseren eigenen Slogan noch nicht
verstanden. Voll der Profi. 100 Punkte, 10 out of 9. Ja, heute haben wir das Thema. Erstmal herzlich willkommen meinen beiden Mitstreitern und Keyboard Warriors, Zap.
Ja, hallo.
Und Manuel.
Hi.
Ja, die Auswahl diese Woche für das Thema, die IP, die für einen Film, wie für einen Film gemacht ist, hat Manuel getroffen, dann darfst du auch sagen, was es denn ist.
Und zwar ist das ein Film zu dem Spiel The Stanley Parable. Stanley Parable werden wahrscheinlich viele nicht kennen. Das ist ein, ich sag mal, relativ interaktives Spiel, bei dem es darum geht, die Geschichten immer wieder neu zu erleben. Und das Spiel ist eigentlich sehr kurzweilig, weil es so viele verschiedene Enden gibt. Und es geht darum, dass man Entscheidungen trifft und ja, dann gibt es so einen Spieldurchlauf, dauert vielleicht eine halbe Stunde bis eine Stunde ungefähr. Und es gibt halt etliche verschiedene Enden, je nachdem, wie du dich entscheidest. Und da dachte ich, das wäre eine ganz geile Idee, um daraus vielleicht so einen Film zu machen.
Ja.
Außerdem, was natürlich am besten an dem Spiel ist, ist einfach der
Erzähler.
Kommentator, der alles ja, sagt, was Stanley gerade macht. Und wenn er gerade mal nicht die richtigen Wege geht oder die vorgeschlagen sind, die Kommentare, das ist immer sehr witzig.
Ja, stimmt.
Ist das, gibt es da eigentlich eine deutsche Version von? Ich glaube, es gibt nur die englische, ne?
Also ich habe jetzt nur die englische Version. Ja,
das ist nämlich der Schauspieler Kevin Brightington, sollen wir das auch noch kurz erwähnt haben. Das ganze Spiel ist 2013 erschienen, PC, Mac und Linux mittlerweile verfügbar. Basiert auf der Steam-Engine, die von Half-Life 2 eingeführt wurde und war ursprünglich nur als Mod geplant. Ich weiß nicht, ob du das so wusstest. Es war gar nicht als eigenes Spiel geplant, sondern nur als Mod für Half-Life 2. War dann aber so schon die Vorabversion so erfolgreich, dass sie es als volles Spiel veröffentlicht haben. Ist halt dadurch gehend interessant, weil es halt keine Kämpfe gibt. Es ist nur so eine surreale Umgebung, die man völlig alleine irgendwie durchläuft und mit dem Erzähler halt irgendwie dann, der einem erzählt, was so passiert. Das Ganze ist gemacht worden von David Redden. Redden wollte mit dem Spieler nicht einschränken, also der hat das komplett alleine gemacht. Und man kann ganz viele verschiedene Entscheidungen treffen, hast du ja schon gesagt, und kommt immer an ein anderes Ende. Es hat 19 Enden insgesamt und man kann auch im Spiel das Ganze auf den Kopf stellen und den Erzähler völlig in den Wahnsinn treiben. Ich glaube, das hat fast jeder, der das Spiel gemacht hat, am Anfang direkt mal gemacht. Und es gibt, wie gesagt, 19 verschiedene Enden. Ich weiß nicht, inwieweit ihr da jetzt irgendwie die Enden aufgenommen habt. Ich habe mal so zwei Enden aufgenommen. Das eine ist das Kunstende. Das ist total verrückt. Da muss man 2 Stunden lang einen Knopf immer wieder drücken, und zwar 2 Stunden in Echtzeit, um zu verhindern, dass ein Pappbaby ins Feuer läuft. Danach kommt noch ein Hund dazu. Das muss man dann nochmal für 2 Stunden machen. Und dann redet die göttliche Kraft der Kunst mit einem. Ja.
Okay, also ich habe mir ja hauptsächlich nochmal so ein Video dazu angeguckt mit allen Enden. Das war gar nicht dabei, obwohl das Video schon 1,5 Stunden ging. Dass es so ein Ende gibt, wusste ich jetzt überhaupt
gar nicht. Doch, du kannst das mit dem Baby tatsächlich wirklich durchziehen. Und dann hat Redden mittlerweile auch ein zweites Spiel gemacht, beziehungsweise hat es herausgegeben. Das fand ich auch noch sehr interessant, das ist aber gar nicht so groß geworden. Das nennt sich The Beginner's Guide. Da hat er von einem Freund, der hat in so einer Software-Umgebung, hat er so ein paar Spiele rausgebracht, die also zusammengebastelt. Und er versucht halt, also Redden ist hier selbst der Erzähler und versucht halt anhand der Spiele zu erklären, was in der Psyche seines Freundes passiert ist, der sich halt selbst umgebracht hat. Also total auch sehr, sehr artsy, aber auch irgendwie sehr, sehr cool gemacht. Und okay.
Sagt mir irgendwas, aber ich habe das noch nie gespielt oder irgendwo gesehen.
Das ist das zweite Spiel, was er rausgebracht hat. Seitdem aber auch schon lange nichts mehr. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie ihr das macht. Ich bin wirklich gespannt. Was mich damals, das möchte ich noch kurz erzählen, sehr, sehr cool fand, war die Marketingkampagne, die The Stanley Parable hatte. Die hat nämlich einige YouTuber mit einer Demo-Version versorgt, wo die tatsächlich den Sprecher nochmal rangeholt haben. Und der hat extra Aufnahmen gemacht für die Leute. Also für die YouTuber, die das Spiel gespielt haben. Da gab es zum Beispiel bei den Game Grumps, das war ziemlich erfolgreich, das Video. Da bist du in der Demo, hast du irgendwas kaputt gemacht und dann sagt der Sprecher, Ross, warst du das schon wieder? Verdammt nochmal, Ross.
Oh, God. Oh, no, what's going on? Where is everyone? Did the two of you do this? God damn it, Ross. Okay, over to the left, down this way.
Und das war halt alles ziemlich, ziemlich cool gemacht. Also die haben wirklich sehr, sehr cool das Ganze zusammengebaut und das Spiel ist echt sehr, sehr interessant und auch sehr erfolgreich gewesen.
Ja, ich hatte mir das damals auch geholt, als das gerade so gehypt wurde und ich hatte da auch relativ viel Spaß mit. Also das dauert jetzt nicht wirklich lange. Ich habe dann 2 Stunden oder so gespielt, 1, 2 Enden mal ausprobiert und war halt einfach wirklich witzig und hinterher hat man einfach, ja, oder habe ich wirklich Lust gehabt zu gucken, was so die anderen Enden sind, um einfach mal auszuprobieren und zu gucken, wie weit man das Ganze, in den Wahnsinn fahren kann. Und das fand ich echt ziemlich witzig gemacht, vor allem, weil es einem wirklich ein Gefühl von Freiheit gab, Entscheidungsfreiheit. Da gab es ja, wie hieß jetzt nochmal dieser eine Film von Netflix, der vor 1, 2 Jahren rausgekommen ist?
Bandersnatch.
The Bandersnatch, genau. Das hat das ja ähnlich versucht. Und da muss ich sagen, Bandersnatch war ja absolut katastrophal, wie ich fand.
Fand ich überhaupt nicht. Ich fand den mega.
Ja? Ich fand das furchtbar. Ja. Weil die ganzen Entscheidungen, die man getroffen hat, waren irgendwie völlig irrelevant, weil dieser Film einen dann wieder zurückgeschoben hat zu einem Punkt und dann gesagt hat, okay, diese Entscheidung fanden wir jetzt nicht so geil, deswegen hast du jetzt nur mal die Entscheidung. Entscheide dich bitte für das, was wir jetzt haben wollen. deswegen fand ich das ziemlich doof. Aber da gab es auch früher, als Kind hatte ich schon diese Bücher immer geliebt, wo man sich so eine Story durchliest und am Ende dieses Kapitel steht dann, okay, willst du irgendwie, keine Ahnung, du gehst in den Wald, geh weiter zu Seite 63, du gehst zurück in die Hütte, geh auf Seite 79 oder sowas.
Genau.
Die fand ich auch immer schon ganz cool, deswegen hat mich damals Stanley Parable echt gereizt. Fertig.
Ja, sag du mal was dazu. Ich hab heute frei. Ich muss nicht schreiben.
Ich habe das Spiel selber nicht gespielt. Ich habe mir halt Let's Plays auf YouTube darüber angeguckt und ich meine sogar, dass ich auch eins auf Deutsch mit deutscher Sprache gesehen habe. Also gibt's das anscheinend auch auf Deutsch. Aber ja, ich habe es mir angeguckt und dachte so, eigentlich geil. Ne? Eigentlich müsste ich mir das Spiel auch mal holen. Weil irgendwie macht das ja schon Spaß, allein beim Zugucken. Und es lässt natürlich auch sehr viel Raum, um da einen Film drüber zu schreiben.
Das ist genau.
Natürlich echt von Vorteil.
Das habt ihr hoffentlich getan.
Ja, mal gucken, ne?
Ja, deswegen. Jetzt muss ich echt überlegen, wer letztes Mal angefangen hat. Das war bei The Box, habe ich angefangen. Das heißt, heute muss Manuel anfangen.
Ja, aber vorher wollte ich noch kurz was zu Stanley Parable sagen, weswegen ich das auch überhaupt ausgewählt habe. Weil es einfach, weil es so gut möglich ist, das in so viele verschiedene Genres und Richtungen zu adaptieren. Man hätte daraus eine Komödie machen können, ein Drama, ein Horrorfilm oder sonst was. Das alles lässt sich irgendwie so ableiten, wie man es gerade braucht. Und mit den ganzen Enden gibt es da auch die Möglichkeiten, das mit einzubauen. Deswegen fand ich Stanley Parable, als ich mir das für DIP herausgesucht habe, einfach prädestiniert. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Deswegen bin ich mal gespannt, was Sap heute auch raushaut.
Ja.
Da bin ich auch gespannt drauf.
Ja, Sap, kleinlaut. Ja, ja.
Ja, dann, wollt ihr noch was sagen oder wollt ihr direkt loslegen?
Nee, ich möchte jetzt hören, was Manuel geschrieben hat.
Okay. Stanley wird von mir gespielt von Jim Carrey. Der Sprecher ist, wie du schon eben gesagt hast, Kevin Brighting. Regisseur ist bei mir Darren Aronofsky. Der hat Filme gemacht wie Black Swan, Mother, Requiem for a Dream. Ich denke mal, einigen, die die Filme schon gesehen haben, wissen, welche Richtung es jetzt ungefähr gehen wird. Okay, die Story fängt, geht so. Man sieht Stanley auf dem Weg in sein Büro. Er geht an all den anderen Nischen und Büros vorbei und hält sich im Vorbeigehen hier und da mit jemandem und macht halt Jim Carrey-Sachen mit dem Gesicht. Dann sieht man ihn in sein Büro gehen, wie er seine Thermoskanne mit Kaffee auf den Tisch stellt, eine Flasche Wasser neben sich stellt und im Allgemeinen sich darauf vorbereitet, seinen Arbeitstag anzugehen. Dann sieht man ihn Dinge in seinem PC eingeben, von hinter dem Bildschirm seitlich. Eine Klingel fängt an zu läuten und er geht in die Cafeteria. Dort stellt er sich an seinen Platz, unterhält sich bzw. begrüßt flüchtig immer mal wieder einen Arbeitskollegen und setzt sich dann an seinen Tisch. Der Tisch, an dem er immer mit seinen Kollegen seiner Etage sitzt. Sie unterhalten sich ein wenig über das Essen und genießen sonst stillschweigend ihre Mahlzeit. Im Hintergrund sieht man einen Mann im schwarzen Anzug mit einem Arbeitskollegen sprechen und wie die beiden dann durch eine blaue Tür verschwinden. Die Tage wiederholen sich und wie bei einem Daumenkino werden die Tage abgespielt. Dieselben Gänge, dieselben Menschen und Stanley, der immer gleich aussieht, bis auf den Grauton seines Hemdes. Das Daumenkino setzt sich im Büro fort und die Kamera zeigt seinen Arm, der immer wieder dieselbe Kanne abstellt, das Wasser der gleichen Marke neben seinem Bildschirm abstellt. Das Einzige, was sich verändert, ist auch hier wieder der Grauton seines Hemdes. In der Cafeteria geht es mit dem Daumenkino weiter. Allerdings wird hier nicht gezeigt, wie er sich in der Reihe für das Essen anstellt, sondern er sitzt direkt mit den Üblichen an seinem Tisch und isst das immer gleiche Essen. Das Einzige, was sich verändert, ist, dass man immer weniger Menschen in der Cafeteria im Hintergrund sieht und es immer einen Mann im schwarzen Anzug gibt, der mit einem der Arbeitskollegen redet, woraufhin sie sich zur blauen Tür aufmachen. Während dieser ganzen Szene wird folgender Text gesprochen. Dies ist die Geschichte eines Mannes namens Stanley. Stanley arbeitet in einem Gebäude, in dem er Angestellter Nummer 427 ist. Angestellter Nummer 427, Job war einfach. Er saß an seinem Tisch im Raum 427 und drückte Knöpfe auf seiner Tastatur. Anweisungen, welche Tasten er drücken sollte, kamen über seinen Monitor, wie lange er sie drücken sollte und in welcher Reihenfolge. Alles in allem eine wirklich brisante und aufregende Tätigkeit. Das war alles, was Angestellter Nummer 427 zu tun hatte. Jeden Tag, jeden Monat, in jedem einzelnen Jahr. Und auch wenn andere es als seelenverschlingenden Stumpfsinn gesehen hätte, genoss Stanley jede einzelne Sekunde. Ganz so, als ob er für diese Arbeit gemacht wurde und Stanley war glücklich. Immer mehr Leute gingen mit dem Mann im schwarzen Anzug zu der blauen Tür, bis Stanley der Einzige ist, den man noch in der Cafeteria essen sieht. Er bemerkt erst gar nicht, dass er alleine ist. Nur als er dasselbe wie immer über das Essen sagen möchte, bemerkt er, dass er komplett alleine in der Cafeteria sitzt. Niemand seiner Arbeitskollegen ist mehr da und auch kein Personal aus der Cafeteria oder der Mann im schwarzen Anzug. Stanley ist komplett alleine. Er sieht sich noch einmal um und quittiert, was er sieht, mit einem Achselzucken und geht wieder in sein Büro. Doch auch dort läuft er niemanden über den Weg. Er setzt sich wie immer in sein Büro an den PC und wartet auf seine Befehle, die er einzugeben hat. Doch keine Befehle kommen. Er blickt auf den PC, anfangs noch mit einem Lächeln und je länger es dauert, desto öfter blickt er auf die Uhr und sein Gesicht zeigt mehr und mehr, dass er sehr darüber verwundert ist, dass absolut gar nichts passiert. Stanley steht auf und geht durch die Gänge. Er murmelt vor sich hin, dass er am besten zum Konferenzraum gehen sollte, da er eventuell ein Meeting verpasst hat. Stanley kommt in einen Raum, in dem es vor ihm zwei Türen gibt. Beide stehen offen und eine Stimme sagt, als Stanley vor zwei offenen Türen steht, geht er durch die linke. Und Stanley geht durch die linke Tür. Er geht weiter durch die Gänge, blinkt in andere Büros durch Fenster und versucht sich einen Reim darauf zu machen, dass er scheinbar wirklich der einzige Mensch ist, der noch im Büro ist. Im Konferenzraum angekommen sieht er auch niemanden. Man sieht Whiteboards herumstehen und das etwas an die Wand projiziert wird. Auf einem Whiteboard steht, neben Stanley steht, erstens Hausmeister feuern, zweitens jemanden finden, der den Hausmeister feuert, drittens, wer hat eigentlich meinen Schreibtisch umgestellt. Stanley schmunzelt und sieht sich an, was auf der Wand projiziert wird. Erstens Tipps, um nicht gefeuert zu werden. Verrichte unfassbar brillante Arbeit, ununterbrochen, jeden Tag. Drittens, erwarte keine Dankbarkeit oder Beförderung. Extra Tipp, werde bloß nicht gefeuert. Daneben steht noch ein Board, Whiteboard, auf dem nur steht, was wollen Menschen? Und darunter steht groß, Dinge. Stanley geht danach die Treppe hoch zum Büro von seinem Boss. Er sieht komplett anders aus als all die Nischen. Hier scheint jemand sehr viel Zeit dafür investiert zu haben, es mit Mahagoni einzurichten und ist ganz allgemein überflüssig edel und aussehen zu lassen. Aber auch im Büro war niemand zu sehen. Er durchsucht das Büro und als er ein Nummernfeld hinter dem Schreibtisch findet, sagt der Sprecher, was könnte das Nummernfeld bedeuten? Ein vierstelliger Nummerncode, der so abwegig und unmöglich zu erraten ist, als dass es jemals ein Mensch erraten würde. Stanley konnte nicht wissen, dass der Code 2845 ist. Es wäre statistisch unmöglich, dass er einfach durch willkürliches Herumdrücken auf die richtige Zahlenfolge stößt. Und doch schafft er genau das. Stanley schaut sich währenddessen um und hat auch bereits den richtigen Code eingetippt. Wieso hört er eine Stimme, als es kommt hin, was er tut? Und woher wusste er den Code? Er machte sich nichts daraus. Jeder würde mal verrückt werden. Und ein Sprecher zu haben, der dein Leben kommentiert, ist sicherlich nicht das Schlimmste, los, das er hätte ziehen können. Der Kamin teilt sich in zwei Hälften und der untere Teil verschwindet im Boden, während der obere Teil nach oben glitt. Dann öffnet sich ein Tor und Stanley trat hindurch zu dem Aufzug, der dahinter lag, und fuhr nach unten. Unten angekommen sah er nichts weiter als ein spärlich beleuchteter provisorischer Weg. Rohre und Gitter überall. Er war noch nie an diesem Ort gewesen. Dann sah er hinter der ersten Kurve eine Öffnung zu einem Raum. Oberhalb des Raumes hingen in leuchtenden Lettern die Worte Gedankenkontrollzentrum. Links von ihm ging ein Pappschild, auf dem Fluchtweg stand. Der Sprecher sagt, Stanley ging in das Gedankenkontrollzentrum. Stanley allerdings geht in den Gang mit dem Pappschild. Der Sprecher fängt an, davon zu erzählen, dass Stanley scheinbar Probleme hätte, klaren Instruktionen zu folgen und dass er sich wohl verhört hätte und sagt nochmal ganz deutlich, Stanley solle nicht dorthin lang gehen. Stanley macht sich einen Spaß daraus und springt zwischen den Gang mit dem Pappschild und dem Weg zum Gedankenkontrollzentrum entlang und macht einfach die typischen Jim Carrey-Gesichtszüge, während der Sprecher sich mehr und mehr darüber aufregt, dass Stanley doch bitte den Anweisungen folgen soll, der Sprecher sehr viel Arbeit damit gemacht hätte, Stanley eine interessante Erfahrung machen zu lassen. Doch Stanley geht weiter in den Gang mit dem Fluchtweg und fängt an, den Sprecher zu antworten. Fragen wie, bist du nur in meinem Kopf, werde ich verrückt und Fragen wie, bist du nur in meinem Kopf, werde ich verrückt und warum klingst du, egal wo ich bin gleich, wo er sei, etc. Die beiden unterhalten sich darüber und der Sprecher wirkt mehr und mehr genervt von all den Fragen und den Scherzen, die Stanley darüber macht. Selbst als Stanley denselben Gang immer und immer wieder entlang geht, ohne dass sich etwas verändert, scheint es ihm nichts auszumachen und hält es für einen cleveren Streich, den man sich ausgedacht hat. Er spielt einfach mit und albert mit den Kuriositäten, die der Sprecher unternimmt, und Stanley wieder zurückzubringen. Nach ein paar Minuten gibt der Sprecher auf und sagt, weißt du was, Stanley, dann fangen wir halt von vorne an. Das Bild wird schwarz und Stanley sitzt wieder in seinem Bürotisch. Alles scheint wieder so zu sein wie vorher, nur dass der Sprecher von Anfang an sagt, dass Stanley sich doch dieses Mal bitte an die Anweisung halten solle. Ansonsten würde es keinen Spaß machen. Stanley geht daraufhin wieder denselben Weg entlang und erreicht den Raum mit den beiden Türen. Wieder soll er durch die linke Tür gehen, doch er geht durch die rechte Tür und der Sprecher seufzt und sagt, nochmal, Stanley sitzt wieder in seinem Büro und mittlerweile findet er es nicht mehr so witzig. Das Ganze scheint kein Streich zu sein und er scheint auch nicht zu träumen. Was ist hier nur los? Fragt er sich und die Stimme des Sprechers ertönt wieder und weist ihm erneut den Weg, bis hin in den Raum, in dem die beiden Türen offen stehen. Doch keine der Türen steht offen und es lässt sich auch keine öffnen. Der Sprecher selbst scheint verwirrt zu sein und man hört ihn herumblättern, weil er offenbar den Faden verloren hat und Dinge passieren, die er so nicht hat voraussehen können. Stanley versucht die kurze Ablenkung für sich zu nutzen, doch die Tür, durch die er kam, ist verschwunden. Stattdessen schaut er einfach nur ins Nichts. Vor ihm ist alles weiß und nur hinter ihm ist noch der Raum, in dem er bis gerade noch stand. Nur dass dort jetzt nicht zwei Türen sind, sondern 20 und manche sich am Boden oder in der Decke eingelassen. Manche sind offen und führen direkt wieder in den Raum, in dem er bereits steht. Hinter manchen sieht er eine vollkommen andere Welt. Da ist das jetzt diese Anspielung auf die Minecraft-Welt. Und andere wiederum scheinen sich einen Spaß daraus zu machen, vor Stanley zu flüchten, wenn er versucht, diese zu öffnen. In der ganzen Zeit sieht man, wie Stanley mehr und mehr aufgebracht wird, weil er überhaupt nicht versteht, was sich hier zuträgt. Der Sprecher unterdessen sucht nach dem Verlauf seiner Geschichte und findet ihn endlich. Sprecher, Siehst du, Stanley, siehst du, was passiert, wenn du dich einfach nicht daran halten willst, was ich dir hier zeigen will? Du musst einfach nur meinen Anweisungen folgen. Dann wird alles gut. Stanley will antworten, doch findet sich mit einmal wieder in seinem Büro. Er bleibt in seinem Büro sitzen und weigert sich, es zu verlassen. Stanley ist verwirrt und will darüber nachdenken, wie er vorgehen soll. Offensichtlich ist er nicht weiter als eine Spielfigur, und egal was er macht, der Sprecher hat die Macht, darüber zu entscheiden, was als nächstes passiert. Wenn er also absolut nichts macht, wird er wieder in seinem Büro enden. Da er aber dieses nicht verlassen will, kann der Sprecher ihn nichts anhaben. Der Sprecher redet währenddessen auf ihn ein, dass er einfach dem Verlauf folgen soll und alles würde gut werden. Stanley glaubt ihm nicht. Der Sprecher schnauft und Stanley bemerkt, dass er wieder zurückgesetzt wurde. Dieses Mal ist seine Bürotür aber nicht mehr dort. Stattdessen sind zwei Türen dort, eine blaue und eine rote. Der Sprecher sagt, Stanley, ich mache es dir einfach. Dieses Mal habe ich sogar verschiedene leuchtende Pfeile angebracht, damit du siehst, durch welche Tür du zu gehen hast. Geh durch die blaue Tür, Stanley. Stanley geht durch die rote Tür und der Sprecher ist jetzt wütend. Gut, Stanley, wenn du es nicht anders willst, dann bringe ich dich zurück in dein Apartment, zu deiner Frau nach Hause. Ist es das, was du willst? Und Stanley schreit ja in Richtung Decke. Dafür soll er einfach durch die blaue Tür gehen. Das wäre alles. Stanley geht durch die blaue Tür und befindet sich in einem kleinen Raum mit einem Tisch in der Mitte, auf dem ein Telefon steht. Über dem Tisch hängt eine Lampe und das Telefon fängt an zu bimmeln. Immer wieder und der Sprecher sagt Stanley, er soll ans Telefon gehen, um mit seiner Frau sprechen zu können. Stanley geht an das Telefon und eine Frauenstimme sagt ihm, dass er nach Hause kommen solle und dass sie ihn vermissen würde. Stanley schreit ins Telefon, dass er bald wieder zu Hause ist und dass er jetzt zu ihr kommt. Sie solle dort auf ihn warten. Als nächstes erscheint eine Tür vor ihm und der Sprecher sagt ihm, er solle hindurchgehen. Dort würde er zu seiner Frau kommen. Es gibt keine andere Möglichkeit, aus dem Raum rauszukommen. Die Tür, durch die er kam, ist verschwunden. Und so geht er durch die gerade eben erschienene Tür. Er ist in seinem Apartment und sieht sich langsam um. Er hört eine Frau rufen, dass sie ihn im Schlafzimmer erwartet. Vom Sprecher hört man nichts. Und wenn Stanley ihn versucht zu rufen, im Schlafzimmer angekommen, sieht er eine Silhouette vor sich stehen und geht zu ihr. Er nimmt sie in den Arm, aber schreckt sofort zurück. Das Licht geht an und vor ihm ist eine Schaufensterpuppe und die Frauenstimme, die er eben noch gehört hat, wird verzerrt und klingt wie eine Roboterstimme, der langsam der Saft ausgeht. Stanley rennt weg und man hört den Sprecher laut lachen. Er sagt, das passiert, wenn du dich nicht an die Regeln hältst, Stanley. Folge den Anweisungen, alles wäre gut gewesen, aber jetzt siehst du die Ausmaße von deinem Handeln. Stanley rennt durch das Apartment und will gerade zur Haustür raus, als er plötzlich in einem spärlich beleuchteten Raum steht. Vor ihm ist ein Knopf und weiter davor ist eine Glasscheibe und er erkennt, dass links Öffnungen sind und rechts eine große. Dazwischen liegt ein Rollfeld. Der Sprecher sagt, tja, Stanley, jetzt musst du dich selbst retten oder willst du lieber verbrennen? Aus der rechten Öffnung kommen haufenweise Stanleys, die auf die linke Seite zugleiten. Aus den Öffnungen der linken Seite schießen Flammen und instinktiv drückt Stanley den Button vor sich. Ein ohrenbetäubender Lärm wird ausgelöst und die Stanleys werden wieder zurückgefahren. Aber es geht sofort wieder nach links. Stanley schreit, das solle aufhören, was sei das für ein krankes Spiel. Immer und immer wieder drückt Stanley den Knopf, damit die anderen Stanleys nicht verbrennen. Und mittlerweile blutet er aus den Ohren. Der Sprecher lacht immer hysterischer und dann hört er auf, den Button zu drücken und sieht, wie ein Stanley nach dem anderen vor seinen Augen verbrennt. Er hört nicht auf und es werden immer mehr tote Stanleys, die sich anhäufen. Stanley fleht den Sprecher an, dass es aufhören soll. Er will hier endlich weg. Warum tut er ihm das an? Er macht alles, was der Sprecher von ihm will. Eine letzte Chance, sagt der Sprecher und Stanley ist wieder in seinem Büro. Dieses Mal folgt er allen Anweisungen, ging durch die linke Tür, öffnet das Tor im Büro von seinem Boss und ging in die Richtung des Raums, über dem Gedankenkontrollzentrum stand. Er ging in einen dunklen Raum, nur ein Pfad vor ihm war beleuchtet, am Rand war ein Geländer. Wie weit es nach unten oder oben ging, sieht man nicht. Am Ende des kurzen Pfades ist ein Schalter, auf dem Licht steht. Stanley drückt ihn. Der Sprecher sagt, die Lichter gingen an und Stanley erkannte, die Wände des Raums bestanden aus riesigen Fernsehern. Welch grausiges Geheimnis mag dieser Ort verbergen? Als das letzte Wort gesprochen wurde, wird ein weiterer Pfad belichtet und am Ende war ein Schalter, auf dem eine Kamera zu sehen war. Stanley drückt den Schalter, Sprecher. Nun waren Bildschirme zum Leben erweckt worden, ihre wahre Natur enthüllt. Jede Nummer auf dem Bildschirm, ein Mitarbeiter, ein Mensch, ein Leben. das Leben von Stanleys Kollegen reduziert zu Bildern. Bildschirme zeigen jetzt Material von Überwachungskamera jeder Arbeitsnische auf einem Bildschirm. Dann wurde ein weiterer Pfad erleuchtet und ging ihm entlang. Am Ende war ein Schalter und der Sprecher sagt, das ist es, wo du sein solltest, Stanley. Du musst einfach nur allen Befehlen folgen, die du bekommst und alles ist gut. Jetzt drücke auf den Knopf und aktiviere das Gedankenkontrollzentrum. Sei ein guter Angestellter. Stanley überlegte, wenn er diesen Mechanismus aktiviert, würde er für immer hier gefangen sein. Und wenn er sich weigert, würde er wieder und wieder durch die Hölle gehen. Dann fällt er eine Entscheidung, rennt instinktiv zu der Armatur, nahm den Knopf und schlug auf alles, was leuchtete. Die Stimme des Sprechers wurde verzerrt und Funken stoben aus der Armatur. Alle Bildschirme vor ihm verwandelten sich in einen großen und dort stand, dass sich das System in 30 Sekunden selbst zerstört. Stanley sieht sich vor die Armatur und die Zeitlupe sieht. Und in Zeitlupe sieht man, wie mehr und mehr Funken und Flammen von überall her um ihn herum schlugen, bis sich alles in einem weißen Licht auflöste. Dann schreckte Stanley von seinem Schreibtisch auf und der Mann mit dem schwarzen Anzug stand neben ihm. Angestellter 427, was fällt Ihnen ein, bei der Arbeit einzuschlafen? Reißen Sie sich zusammen. Jetzt gehen Sie wieder an die Arbeit. Sie müssen auch 36.342 Befehle nachtragen. Oder wollen Sie nicht zurück zu Ihrer Frau? Fragte er lachend, ging durch die Tür raus und schlug sie zu. Dann sieht man, wie Stanley sich seinem Monitor zuwendet, schnauft und auf dem Bildschirm wird gezoomt und dort läuft der Abspann. Ende.
Okay.
Das war viel Input.
Das war viel. Aber auch sehr, sehr cool. Sab, dann hau du mal rein.
Also, ich habe nur den einen Schauspieler besetzt, weil es nur einen gibt bei mir. Und der wird gespielt von Lars Eidinger. Also.
Ah, Lars Eidinger.
Ja.
Bekannt aus
nicht jetzt.
Film und Fernsehen. Nee, ich auch nicht.
Okay.
ich gucke gerade schon, was er so gemacht hat.
Okay.
Hamlet, sehr viel Bühnenarbeit auch. Mhm. Aber.
Genau.
Ja, okay. Gut, machen wir weiter.
Die Jahreszahl 1985 erscheint in weiß auf schwarzem Hintergrund. Das Bild wechselt in einen Büroraum. Hier sitzt Edmund an seinem Schreibtisch und tippt etwas auf seiner Schreibmaschine ab. Man hört nur das Tippen der Schreibmaschine. Ab und zu nippt Edmund an seinem schwarzen Kaffee. Das, was er da abtippt, sind Zahlen- und Buchstabenkombinationen, die für ihn selber keinen Sinn ergeben. Als er vor 8 Wochen diesen Job angefangen hat, hat man ihm gesagt, dass seine einzige Aufgabe darin besteht, die an ihn weitergereichten handschriftlich verfassten Kombinationen auf der Schreibmaschine abzutippen. Das klang für Edmund nach einem guten und einfachen Job. Also hatte er nicht weiter nachgefragt, welchen Sinn diese Kombinationen hatten. Generell hinterfragte er wenig in seinem Leben. Also sitzt er seit 8 Wochen jeden Tag an seinem Schreibtisch und tut das, was ihm gesagt wurde, ohne auch nur ein Gefühl der Neugierde oder gar Langeweile über seine Tätigkeit zu empfinden. Sein Büro ist karg eingerichtet. Abgesehen von seinem Schreibtisch, der im hellen Holz gehalten ist, und seinem Bürostuhl, der aus schwarzen Polster besteht, befindet sich noch eine Schreibmaschine, ein Stapel weißer Blätter, eine Kaffeemaschine und, natürlich nicht zu vergessen, ein Bild von Erich Honecker an der Wand des Büros. Edmund hatte schon früh gelernt, dass man es am einfachsten hat, wenn man dem, was man aufgetragen bekommt, Folge leistet. Das Bild blendet aus und auf dem Bildschirm erscheint wieder in weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund ein Tag später. Der schwarze Hintergrund verblasst und man sieht wieder das Büro. Es ist 7.30 Uhr morgens und Edmund betritt sein Arbeitszimmer. Es ist der 48. Arbeitstag für ihn in diesem Büro und er ist bereit, die nächsten 8 Stunden wieder für ihn nicht erklärbare Kombinationen abzutippen. Er betritt sein Büro und geht wie immer zu seiner Kaffeemaschine, in der jeden Morgen schon der Kaffee durchgelaufen war, um sich eine Tasse zu nehmen. Aber heute Morgen war kein warmer, gut duftender Kaffee in der Maschine. Edmund stutzte kurz, zuckte dann mit den Schultern und setzte sich auf seinen Bürostuhl. Er griff unter seinen Schreibtisch in die Ablage, in der immer die Blätter mit den handschriftlich verfassten Kombinationen lagen. Aber was war das? Er fasste ins Leere. Edmund saß nun da auf seinem Stuhl und war mit dieser ungewohnten Situation völlig überfordert. Was sollte er jetzt tun? Er entschied sich dazu, erstmal etwas zu warten, ob noch jemand in sein Büro kommen würde und ihm Arbeitsmaterial bringen würde. Er schaute immer mal wieder auf seine Armbanduhr mit Lederarmband, die er zur Jugendweihe bekommen hatte. Die Minuten vergingen und das erste Mal in seinem Leben war da niemand, der ihm sagte, was er machen oder denken sollte. Er war völlig auf sich allein gestellt. Diese völlig für ihn fremde Situation löste ein komisches Gefühl bei Edmund aus. Er hatte jetzt Zeit, mit der er anfangen konnte, was er wollte. Doch was wollte er? Sollte er einfach wieder nach Hause gehen? Aber was würden dann seine Eltern sagen und wie sollte er das erklären? Er bleibt weitere 10 Minuten einfach sitzen und wartet ab. Nichts passiert. Dann steht Edmund auf und denkt sich, wenn mir keine Arbeit bringt, dann bringe ich die Arbeit halt selber zu mir. Völlig überzeugt von seiner Idee steht er aus seinem Bürostuhl auf und geht zur Tür. Er umfasst die Klinke und zögert nochmal kurz. Dann, etwas vorsichtig, aber dennoch entschlossen, öffnet er die Tür und macht einen Schritt in den Flur. Der Flur, den hatte er sich den ganzen 48 Arbeitstage noch nicht einmal genau angesehen. Gelbliches Licht kam von der Decke, gerade so hell, dass der fensterlose Gang beleuchtet ist. Edmund schaute noch einmal nach links und rechts und entschied sich, nach links zu gehen. Nach ein paar Schritten kommt er an eine Abzweigung. Kein Mensch ist zu sehen. Edmund überlegt kurz, in welche Richtung er weitergehen will, als er Wegweiser entdeckt. Der eine zeigt nach rechts und ist rot, der andere zeigt nach links und ist grün. Edmund entscheidet sich für den roten Wegweiser. Plötzlich und völlig unerwartet ertönt eine Frauenstimme. Sie scheint von oben zu kommen. Edmund blickt an die Decke und entdeckt, dass dort Lautsprecher angebracht sind. Die Stimme sagt, wer nach rechts geht, entscheidet sich gegen den richtigen Weg. Plötzlich fühlt Edmund so etwas wie Abenteuerlust und setzt entgegen der Anweisung seinen Weg fort. Auf einmal fühlte er sich nervös, aber auch sehr aufgeregt. Solche Gefühle waren ihm sichtlich fremd. Aber irgendwie gefällt es ihm auch, dass er das erste Mal in seinem Leben etwas tut, was ihm nicht vorgeschrieben wird. Er geht weiter durch das leere, fensterlose Bürogebäude, ohne auch nur die Anzeichen von anderen Menschen zu entdecken. Nachdem er ca. 15 Meter den Gang entlang gelaufen ist, sieht er 2 offene stehende Türen. Er betritt einen der Räume und findet sich in einer Art Pausenraum wieder. Hier stehen auch mehrere Flaschen mit Getränken. Auf der einen Seite standen mehrere Flaschen Club Cola, auf der anderen Seite Flaschen mit Coca-Cola. Zwischen diesen beiden Flaschen liegt ein Zettel, auf dem steht: Kommunisten entscheiden sich stets für das heimische Produkt. Edmund nickt kurz, streckt die Hand aus, um sich eine Club Cola zu nehmen, entscheidet sich dann aber im letzten Moment um und greift nach einer Flasche Coca-Cola. Er macht sie auf und trinkt sie in einem Zug leer. Kurz überkommt ihn ein schlechtes Gewissen, dass er durch den Konsum den Kapitalismus unterstützt. Dann aber genießt er den fremden, aber köstlichen Geschmack. Er verlässt den Raum und geht durch die andere offene Tür. Hier scheint eine Art Archiv zu sein. Viele große Regale stehen hier, in denen tausende Akten alphabetisch eingeordnet sind. Er greift blind nach einer Akte und schlägt sie auf. Im Inneren befinden sich mehrere Blätter, die mit genau den Kombinationen gespickt sind, die er täglich abgetippt hat. Angst überkam ihn, dass er gerade etwas Verbotenes tut und gleich erwischt werden würde. Wenn man ihn für einen Spion hält, erwartet ihn eine Gefängnisstrafe. Edmund versuchte sich einen Weg durch das Labyrinth aus Akten zu bahnen. Als er an einen Punkt kommt, wo er 5 verschiedene Möglichkeiten hat, seinen Weg fortzusetzen. Als er kurz innehält, um darüber nachzudenken, ob es vielleicht besser wäre, umzukehren und einfach wieder in sein Büro zurückzukehren, ertönt erneut die Frauenstimme von der Decke. Bürger der Deutsch-Demokratischen Republik folgen dem Leitfaden des Kommunismus und entscheiden sich immer für das Wohl der Gesellschaft und nie für den Weg des Egoismus. Okay, das Wohl der Gesellschaft wäre, wenn er einfach wieder an seinen Arbeitsplatz zurückkehrt und die Dinge nicht durcheinander bringt, sondern sich an die Vorgaben, die ihm gemacht werden, hält. Aber Edmund hat immer weniger Lust, das zu tun, was andere von ihm wollen. Mit einer großen Portion Rebellion entscheidet er sich dafür, seinen Weg fortzusetzen. Er nimmt eine der 5 Möglichkeiten und betritt erneut einen langen, schmalen Flur. Die Lichter werfen nun rotes Licht in den Flur, was das Ganze in eine bedrohliche Aura erscheinen lässt. Motiviert von seinem neuen Ich setzt Edmund seinen Weg fort. Er schließt die Augen und macht ein paar große Schritte, um dann seine Augen wieder zu öffnen. 2 verschlossene Türen vor ihm. Auf der einen ist eine große 1, auf der anderen eine große 2. Ohne lange zu überlegen, öffnet er die Tür mit der 2 darauf. Ein leuchtend helles Licht blendet ihn. Er muss die Augen zukneifen. Vor seinen Augen tanzen schwarze Punkte, so als ob er zu lange in die Sonne geschaut hätte. Als er die Augen wieder öffnet, ist die Tür hinter ihm geschlossen. Er sieht sich um. Er ist in einem Raum mit einem Schreibtisch aus hellem Holz, einem Bürostuhl aus schwarzem Polster, einer Schreibmaschine, einer Kaffeemaschine und ein Bild an der Wand von Erich Honecker. Verdammt, das war sein Arbeitsplatz. Er roch frisch gebrühten Kaffee. Panisch greift er unter die Ablage seines Schreibtisches. Da waren sie, die Blätter mit den handschriftlich verfassten Buchstaben und Zahlenkombinationen. Sollte er sich jetzt hinsetzen und seine Arbeit tun, als wäre nichts gewesen? Hatte irgendjemand von seinem kleinen Ausflug mitbekommen und gleich steht die Staatssicherheit in seinem Büro, um ihn mitzunehmen? Edmund war verwirrter denn je. Sein neu gewonnenes, rebellisches Ich fing an, das ganze System, in dem er lebte, zu überdenken. Sein altes Gewissen redete ihm ein, er solle sich an seinen Schreibtisch setzen und verdammt nochmal seinen Teil zu der Gesellschaft beitragen. Völlig von seinen Gefühlen übermannt, öffnet Edmund die Tür seines Büros. Vor ihm der altbekannte Flur mit dem gelblichen Deckenlicht. Keine Fenster, alles sehr trist. Wie gern wollte er einfach ausbrechen und gehen, sein neues Ich weiterentwickeln, sich selber individuell fördern. Aber würde das System, in dem er lebte, das überhaupt zulassen? Oder würde er immer wieder dahin zurückkehren müssen, wo man ihn sehen will? Als kleine arbeitende Ameise, von der eigentlich keiner weiß, die aber, wenn sie ihre Arbeit nicht mehr macht, eine große Kette von arbeitenden Ameisen unterbricht? Völlig erschöpft und aus Angst, dass ihn einfach jemand eliminieren und ersetzen würde, so macht man das schließlich mit nicht gehorsamen Ameisen, setzte er sich an seinen Schreibtisch und begann mit seiner Arbeit. Eines Tages vielleicht, dachte er, versuche ich es einfach noch einmal. Ende.
Sehr cool.
Okay. Ja. Sapp. Ich fange mal an.
Ja. Okay. Nee, dann mach du.
Nee, nee, mach mal.
Na gut. Sapp. ich find's cool, dass du dem Ganzen so einen gesellschaftskritischen Anstrich verpasst hast und am Ende nochmal mit diesem Fingerzeig, den glaube ich wir alle kennen und auch immer sehr präsent ist, vor allem dann am 1. Januar dieses ja irgendwann mal. Dass man sich das vornimmt und weiß, ja, irgendwann mache ich das mal, aber in Wirklichkeit setzt man das nie um. Das fand ich ziemlich cool. Und dass du das Ganze dann in dieses, kommunistische Paket, kommunistisch-kapitalistische Paket gepackt hast, mit diesem, ja, leicht historischen Hintergrund mit dem Erich Honecker, fand ich alles ziemlich cool umgesetzt. Und was du da aus den Stanley, aus dem Stanley-Parable-Spiel da rausgenommen hast und dann so in deine Geschichte implementiert hast, fand ich ziemlich cool. Das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Vor allem dieser gesellschaftskritische Anteil, den du da am Ende vor allem sehr gut dann nochmal rübergebracht hast, dieses ja, irgendwann mal. Mhm. Das fand ich besonders gut.
Ah, cool.
Und ansonsten hast du wieder eine, bringst du wieder Ruhe in die Runde.
Das ist mein Job.
Der Ruhepol von ungeschrieben, ungeschrieben. Erstmal, ich fand es interessant, dass du nicht Stanley, sondern Edmund gemacht hast. Da habe ich schon so, okay, warum? Ja, okay, jetzt verstehe ich, weil du das Ganze ja dann halt quasi so als DDR-Film umgesetzt hast. Mhm. Am Anfang ist mir direkt aufgefallen, er findet keinen Kaffee. War das für dich so ein persönlicher Horror, den du da eingebaut hast?
Allerdings.
Da wusste ich schon, okay, das wird ein Horrorfilm.
Mein persönlicher Horrorfilm. Kein Kaffee am Morgen.
Ich finde es auch interessant, also klar, das Stanley Parable hat ja schon sehr viele Existenzialismus.
Existenzialismus,
ja, danke. das habt ihr ja beide irgendwie übernommen, das finde ich auch sehr schön. Ich fand das cool, dass er den roten Wegweiser lang geht, weil ich glaube so, das spielt so mit der normalen Einstellung, weil wir alle so immer trainiert haben, rot schlecht, grün gut, wären, glaube ich, die meisten Menschen so eher dem Grün gefolgt, fand ich ganz cool. Das war ist ein gutes Beispiel für den Rest des ganzen Films, aber das war so der erste Moment, wo ich gedacht habe, so, okay, also das ist so, ne? Ich fand das eine coole Idee mit dem Lautsprecher, dass da eine Frau ihm quasi als Erzähler da ist, anstatt halt dieser eigentliche Erzähler. Und das halt auch mehr als Befehlsgeber da war. Dann hast du die Club-Cola erwähnt. Die ist sogar ganz lecker. finde ich sogar besser als Coca-Cola, weil Coca-Cola finde ich persönlich ziemlich eklig. Außer die neuen Zeros, die sind ziemlich gut. Das nur am Rande.
Keine Ahnung, ich trinke keine Cola.
Ah ja, gut.
Übrigens, das, wir sind eine Dauerwerbesendung. Also.
Ja, genau. Also jedes Mal, wenn ich Coca-Cola und Club-Cola sage, kriegen wir 10 Millionen Euro.
Katsching!
Ich fand das halt auch eine coole Idee, das umzusetzen, so als Experiment zur Staatszugehörigkeit und wahrer Kommunismus und so, ne? Das war eine coole Idee. Das mit dem Ende hat Manuel schon gesagt. Mich hat das Ganze noch ein bisschen so vom Stil her erinnert an das Buch NSA von Andreas Eschbach. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, zufällig. Nein. Wahrscheinlich nicht. Ja. Weil das Ganze spielt zwar bei den Nazis, aber hat auch so ein paar Sachen waren da echt so, wo ich gedacht habe, das ist so ähnlich wie bei NSA. Und das funktioniert halt auch sehr gut als deutscher Film, weil der deutsche Film, was ich oft kritisiere, aber für den Film sehr gut gepasst hat, ist halt, dass der deutsche Film immer einen Kunstanspruch haben muss. Da muss immer irgendwie ein künstlerischer Anspruch drin sein. Und deswegen hat das ganz gut funktioniert, weil das ja doch schon eher so ein Arthouse-Film ist als irgendwas genau, anderes. Ja. Ne? Und deswegen, das finde ich auch sehr coole Idee. Bei Manuel.
Oh.
Nö. Jim Carrey mit so einer etwas irren, verrückten Story. Ich habe überlegt, wahrscheinlich hast du dich eher auf Truman Show bezogen bei dem Ganzen.
Weiß jetzt nicht mehr den Film, aber es gab ja einige Filme, wo er auch eher nicht so die Comedy-Rolle gespielt hat. Und deswegen dachte ich, weil er eigentlich ja trotzdem eher dafür bekannt ist, dass das ziemlich gut reinpassen würde, weil jeder davon ausgeht, okay, das wird dann eher eine lustige Sache.
Ich hab da eher an diese Serie gemacht, die er jetzt vor kurzem gedreht hat. Killing heißt die Serie. Die ist auch so ein bisschen surreal. Da spielt er irgendwie so ein Kinderstar und also so einen Mr. Rogers-mäßigen Typen, der aber halt irgendwie so ein bisschen Gaga in der Birne wird und dann auch Hallus hat und so weiter. Deswegen weiß ich, dass das ganz gut gepasst hätte. Das mit den Wiederholungen am Anfang, dass er dann da sitzt und in der Kantine und immer wieder dasselbe essen und so, das hat mich total an Fight Club erinnert. Find ganz cool, dass du den Erzähleranfang wie im Spiel gemacht hast. Finde es aber auch cool, dass du das dann wieder ein bisschen abgeändert hast, dass dann halt am Anfang Menschen zu sehen sind, die nach und nach verschwinden und dann quasi erst die Story einsetzt, wenn er plötzlich alleine ist. Auch mit demselben Humor, der im Spiel auftaucht. Und dass Stanley selbst so die Stimme als Verrücktheit auffasst. Das finde ich auch ganz cool. Finde auch ganz witzig, dass du es genauso gemacht hast, wie wahrscheinlich fast alle Stanley Parable, die das gespielt haben, gemacht haben. Also nicht auf den Erzähler hören, durch die falsche Tür laufen und so weiter. Es hat halt, Truman Show habe ich schon erzählt, es hat auch so, es geht halt so ein bisschen vom Ganzen her so ein bisschen in die Richtung wie Truman Show und wurde dann am Ende ja sogar etwas horrormäßig. Fand die Idee cool mit den Stanleys auf dem Laufband, dass das halt nicht Babys waren, weil im Spiel ist es ja so ein Pappbaby, ja. Sondern halt ein Stanley, dass da halt ganz viele Stanleys kommen und er sich selber sterben sieht und so. Natürlich fies, dass du am Ende dann nur so einen Traum draus machst, aber es passt halt natürlich super zur Story.
Das war das große Problem, wie ich fand, dass irgendwie diese Story zu einem richtigen Ende zu bringen. Mhm. Da hatte ich Probleme mit, weil ich wollte hauptsächlich die Szenen aus dem Spiel nehmen. Aber für mich war jetzt keine wirklich dabei, wo ich gesagt hätte, okay, das ist für mich ein gutes Ende zu der Story.
Und ich habe halt die ganze Zeit so gedacht, so der arme Jim Carrey, der hat ja sowieso schon irgendwie psychische Probleme. Und wenn er so einen Film macht, dann ist es wahrscheinlich noch schlimmer mit ihm. Aber nein, aber wie gesagt, ich finde es halt cool. Es war sehr, sehr unterschiedlich. Diesmal nicht wieder ähnliche Storys, sondern wirklich sehr unterschiedlich. Manuel mit der etwas, oder mit der sehr stark an dem Original orientierten und Sapp mit einem völlig, völlig davon losgelösten, aber trotzdem noch erkennbaren. Ich bin gespannt, wie es die Zuhörer sehen. Ich glaube, jetzt muss Sapp noch was zu machen.
Ja, bin ich noch da?
Ja, du darfst.
Ja, also ich fand es auch gut. Ich fand es auch gut, dass wir so komplett in unterschiedliche Richtungen gegangen sind. Und ich habe so zwei Lieblingsszenen jetzt schon in dem Film. Einmal, wo er in dem Raum ist, wo die Türen auch so an der Decke und am Boden so eingelassen sind. Das habe ich mir echt cool vorgestellt, wenn er auf eine Tür so zuläuft und irgendwie musste ich da an Alice im Wunderland denken, dass die Tür immer irgendwie so kleiner wird und man nicht durchkommt und genau. Und die Szene, wo er vermeintlich in seinem Apartment ist und ins Schlafzimmer geht und die Frau umarmt und das nur eine Schaufensterpuppe ist. Ich glaube, das stelle ich mir auch so richtig creepy vor. Das waren meine Lieblingsszenen. Und ich fand auch gut, dass du dass sich nichts verändert, nur dass sein Hemd, also ich gehe davon aus, das wurde immer grauer. Du immer gesagt hast, nur die Grautöne irgendwie vom Hemd verändern sich. Und in meinem Kopf sind die jeden Tag grauer geworden, weil umso dunkler, umso bedrohlicher ist, ne, so ist ja so die Stilmittel. Das hat mir auch gut gefallen und ja, am Ende natürlich.
Ich sag einfach ja, weil es gut klingt.
Ach so. Ja, also so habe ich mir das vorgestellt, so dass man das so als Zuschauer nochmal so visuell, es wird immer bedrohlicher. Und natürlich Jim Carrey, ganz klar, man hatte natürlich die ganze Zeit Jim Carrey im Kopf, also ich, wie er da seine Grimassen zieht und das doch alles so ein bisschen komödiantisch darstellt, ne, wenn er da so zwischen den beiden Wegen so hin und her gesprungen ist und so, ja, also ich konnte mich ja gut reinversetzen. Hat mir gut gefallen.
Danke, danke. ja, jetzt, der Punkt war, ja, warum ich Jim Carrey genommen habe, einfach weil jeder davon ausgeht, das wird ein lustiger Film. Und das war auch meine Intention, so ein bisschen das am Anfang auch als witzig darzustellen alles. Nur dass es dann halt, dass dann irgendwann im Laufe der Zeit klar wird, warum ich Darren Aronofsky als Regisseur genommen habe.
Ja.
Ja, das ist tatsächlich so, es spielt so ein bisschen, ich kann mir das auch gut vorstellen, dass man das im Trailer halt so einbaut. Ist halt wieder die Frage, ob Hollywood-Heidis machen sowas ja nicht. Da muss ja klar sein, am besten, wie der Film ausgeht, damit die Leute auch ins Kino gehen. Aber wenn man das cool machen würde, würde ich den Trailer wirklich so als Komödie aufbauen und am Anfang läuft der Film halt mehr komödiantisch und am Ende wird er voll der Horror und die Leute erwarten das gar nicht. Mhm. Das würde dann viel mehr reinhauen, ne?
Ja.
Das wäre echt cool. Aber sowas Ähnliches gab es doch mit Deadpool, der so etlich verschiedene Aufhänge hatte, so als Liebeskomödie, als Liebesdrama. Und
das war Deadpool hier, 2.
Genau, da gab es auch so verschiedene Varianten. Und das wäre ganz cool, wenn man das in einem ähnlichen Stil so hat, dass man dem Zuschauer irgendwas verspricht oder zeigt, was am Ende zwar da ist, aber gar nicht so die Prämisse des Films ist.
Aber bei Split auch, hat den jemand gesehen? Da hat der Trailer auch so voll auf Horror aufgebaut, ne? Also, auch ein guter
Film. Ja, ich gucke mittlerweile ehrlich gesagt gar keine Trailer mehr, weil jedes Mal, wenn man den Trailer guckt, hat man mindestens 2, 3 Szenen, die aus dem Film herausstechen, schon gesehen und
Gut.
Ja, dann bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als zu sagen, geht auf unsere Homepage unumgeschrieben.de. Da könnt ihr abstimmen, wer denn den Film besser gemacht hat. Und dann sehen wir in Folge 7, also in der übernächsten Folge, sehen wir dann schon, wie das Ganze schon die ersten 6 Folgen ausgegangen ist. Das heißt, wir haben aber jetzt noch eine Folge, die dann nächstes in 2 Wochen kommt. Vorher natürlich, ihr könnt uns folgen auf Instagram, auf Facebook. Ihr findet uns in allen möglichen Podcast-Verzeichnissen und Catchern. Bei iTunes würde uns das sehr helfen, wenn ihr da ein Review hinterlasst, also gerne auch 5 Sterne und vielleicht sogar 2, 3 Sätze schreibt. Je mehr da nämlich passiert, umso höher kommen wir in die Charts, umso mehr Zuhörer kriegen wir und dann dreht sich dieses Karussell immer weiter. Ja, das ist so im Endeffekt das, was jetzt ist. Jetzt müssen wir noch über die nächste Folge reden. Da darf dann Manuel Päuschen machen. Da haben wir die erste freie Themenwahl. Und da hat Sapp mir das Leben sehr schwer gemacht.
Ja, ich mir selber auch.
Mit welchem Thema denn?
Das Zugunglück von Eschede.
Ja, das wird auf jeden Fall eine sehr lustige und unterhaltsame Folge.
Lustig glaube ich nicht, ja. Aber.
Nee, eben.
Das Problem ist, Sapp macht es uns allen immer schwer mit ihrer Filmauswahl.
Das tut mir so leid.
Ja, warte mal ab, bis meine Auswahl kommt. Das wird auch nicht einfacher. Und wie gesagt, schreibt uns auch gerne, wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, dann an unumgeschrieben@gmail.com. Wollt ihr noch was loswerden?
Nee. Ja, wir haben auch einen Discord, falls ihr da Lust habt, mal mit uns zu quatschen.
Das stimmt, da könnt ihr auch gerne dazu kommen.
Da müsstest du dann wohl irgendwo einen Link anbringen oder eine Einladung.
Habe ich, es steht unter den Folgen die ganzen Links. Vergiss nicht nur immer zu erwähnen.
Okay.
Sapp, willst du noch für was Werbung machen vielleicht?
Nein.
Nein?
Nein.
Okay, dann nicht. Manuel, du vielleicht.
Ja, klar, Coca-Cola, also.
Ey, die bezahlen uns doch gar nicht. Das sagen wir erst, wenn die uns bezahlen.
Club-Cola ist besser.
Nein, dann habe ich auch keine Werbung jetzt.
Und dann wünsche ich euch bis in 2 Wochen alles Gute. Auf Reise.
Tschüss. Dancing at that moving picture. Oh.